Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 46. Decoding Brands, eure Marken-News der Woche entschlüsselt, erklärt und eingeordnet. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Decoding Brands. Ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Natürlich habe ich ein paar schöne Themen für euch vorbereitet und natürlich ein bisschen eingeordnet und erklärt alles, was so gerade passiert ist. Und ich habe auch eine Punchline vorbereitet und zwar: Netflix macht auf Disney, Lidl macht auf Sixt und McDonald's macht auf die Deutsche Bahn. Und ganz nebenbei, inoffizielle Punchline, auch PayPal versöhnt sich wieder mit mir, nachdem sie ja, ich sag mal, im Sommer so ein bisschen für Kritik hier gesorgt haben. Von daher würde ich sagen, genug geboten, los geht's.
Die Überraschung der Woche.
Und da sind wir bei Netflix macht auf Disney, weil wie macht Netflix auf Disney? Disney macht ja auf gewisse Weise auch Netflix, weil sie ja vor einigen Jahren den Streamingdienst entwickelt haben. Und jetzt geht es in die andere Richtung. Netflix macht nämlich jetzt sozusagen ein paar Attraktionen, die offline stattfinden. Das ist im Kern nicht unbedingt ganz neu, deswegen auch nicht eine Riesenüberraschung, weil Netflix ja schon seit einigen Jahren immer wieder daran arbeitet, wie sie sozusagen ihre virtuellen Streaming TV-Erlebnisse sozusagen ja auch ins echte Leben überführen. Da gibt es ja Merchandise vor allen Dingen. Es gibt auch einige, ja, so Attraktionen für einige Filme und Serien natürlich auch, die dann so im Pop-Up-Stil stattfinden. Aber jetzt geht sozusagen Netflix noch einen kleinen Schritt weiter und das noch einen Tick konsequenter, weil sie jetzt so richtige Attraction-Häuser generieren. Und das läuft so ein bisschen im Deutschen unter dem Codewort Erlebniszentrum. Das heißt, also Netflix hat jetzt in Philadelphia, vor allem in dem Vorort von Philadelphia, ein, ja, ich sag mal, zweistöckiges Haus gemietet und dort jetzt eine erste Erlebnis-Area kreiert. Und da kann man dann Minigolf spielen als Beispiel, aber man kann vor allen Dingen natürlich die Filme und Filme, die mit den Attraktionen verbunden sind, sozusagen auch nochmal erleben. Da gibt es dann auch Escape Rooms oder auch Virtual Reality-Momente und natürlich einige Augmented Reality Attraktionen, also alles, was so dazugehört, was man in so einem Erlebniszentrum, in so einem Erlebnishaus praktisch auch erleben sollte und erleben könnte in der heutigen Zeit. Zugehört natürlich sowas wie ein Fanartikel-Shop, auch Restaurants, ein Kinosaal ist natürlich auch dabei. Das heißt, du kannst dir deine Lieblingsserien da auch nochmal anschauen. Und das Interessante ist natürlich, sich jetzt die Frage zu stellen, warum macht Netflix das? Also ein Streaming-Anbieter, der natürlich irgendwie online stattfindet, der ja eigentlich auch nichts anderes machen muss, als irgendwie Serien zu produzieren und die ganzen Serien dann möglichst schnell auf die Plattform zu bringen und dafür halt Geld zu verdienen. Warum geht er jetzt in den Offline-Modus? Warum macht er jetzt ein Haus? Warum bespielt er das Ganze? Das Erste, was man mal feststellen muss, es ist auch eine Art Test, weil es startet, wie gesagt, auf einer relativ kleinen Fläche. Ist jetzt nicht so, und das habe ich vielleicht vergessen zu sagen, ist jetzt nicht eine Attraktion, also kein Erlebnispark, wie das bei Disney natürlich der Fall ist, sondern es ist jetzt eine Erlebnisfläche sozusagen erstmal auf, ja, wie gesagt, nur zwei Stockwerken. Aber die Idee ist natürlich trotzdem, dass man das Ganze offline eben stattfinden lassen möchte und vor allen Dingen mit der Idee zu sagen, ja, wir müssen natürlich unsere Fans auch anders an die Marke binden als nur über einen überragenden Streamingdienst. Und was heißt das dann konkret? Na, ihr müsst euch so vorstellen, am Ende ist es natürlich so, dass Netflix mit Amazon Prime und auch natürlich mit Disney darum konkurriert, ja, wie viel geben die Leute denn eigentlich für einen Abo-Dienst auch aus? Und dort ist natürlich die alles entscheidende Frage meistens, wo kriege ich denn am meisten für mein Geld? Welche Formate sind denn vielleicht auch die, die mich gerade auch interessieren? Und dort ist natürlich oftmals auch eine funktionale Entscheidung so ein bisschen das Entscheidende. Das heißt also, was kriege ich denn eigentlich als funktionale Serie, als Film geliefert? Also um es deutlicher zu machen, wenn ich irgendwo meinen Lieblingsfilm oder meine Lieblingsserie habe, dann ist natürlich so es relativ naheliegend, vielleicht deswegen dann auch zu einem Streamingdienst auch zu gehen. Oder wenn es sogar so ist, dass er etwas sehr exklusiv hat, dann ist es vielleicht sogar so weit, dass ich sage, hey, da melde ich mich jetzt mal für 3 Monate an oder versuche den Probemonat sogar auszunutzen und dann konsumiere ich alles und dann lösche ich das Ganze wieder relativ schnell, weil ich eben natürlich nicht mir diese ganzen Abokosten pro Monat dann auch leisten möchte. Und deswegen muss ich natürlich auch Netflix, genauso wie Disney, in die andere Richtung auch dann Gedanken machen, wie schaffe ich es denn, die Leute möglichst unabhängig zu machen von dieser funktionalen Leistung? Und die Antwort darauf ist natürlich, eine emotionale Bindung aufzubauen, eine emotionale Bindung zur Plattform aufzubauen, aber auch eine emotionale Bindung zu den exklusiven Serien, zu den Formaten dort aufzubauen. Das heißt, ich bin jetzt nicht nur jemand, der Bridgerton einfach nur guckt, weil ich irgendwie die Serie an sich gut finde, sondern ich identifiziere mich mit dieser sozusagen Sub- oder Produktmarke, Serienmarke in diesem Bereich natürlich auch. Und Netflix, mit denen identifiziere ich mich auch Also das heißt, sie gefallen mir einfach als Streaming-Anbieter, als Streaming-Produzent auch sehr gut. Das heißt also, ich bin nicht davon abhängig, sozusagen, wo ist jetzt gerade der beste Film oder die beste Serie, sondern ich warte eigentlich darauf, was Netflix rausbringt. Und wenn Netflix etwas rausbringt, vertraue ich dieser Plattform so sehr, dass ich sage, hey, da gehe ich auch hin, da probiere ich dieses Format auch aus, etc. Und dieses Vertrauen, diese Art von Bindung entsteht natürlich nicht nur über die Serien selber, sondern natürlich auch darüber, dass ich sozusagen ja Popkultur werde und dass ich, wie ich ja oftmals auch gerne sage, sozusagen ein gesellschaftliches Gut werde. Also das akzeptiert ist. Und dann bin ich, wie gesagt, so raus aus dieser funktional betrachteten Streaming-Falle, sondern bin, wie gesagt, eigentlich eine Art echter TV-Sender, eine Marke, von der ich selber eben Fan bin und wie gesagt, warte dann eben eigentlich mehr darauf, was die mir dann liefern und bieten und versuche das auch zu konsumieren, als irgendwie ständig sprunghaft von einem Streaming-Anbieter zum nächsten zu wechseln. Und wie gesagt, dafür ist dann das Schöne, eben wenn du dann solche Offline-Erlebnisse kreierst und schaffst, dass du dort eben eine weiter und tiefer gehende Bindung eben zu deinen Konsumenten und Konsumenten, zu deinen Fans und auch zu potenziellen Fans natürlich auch aufbaust. Interessant bei dem Thema ist natürlich noch, dass Netflix übrigens, ja, wie ich vorher schon gesagt habe, das Ganze jetzt noch nicht voll Karacho-mäßig macht, also da jetzt nicht direkt einen Disney-Park aufbaut, sondern sich so ein bisschen rantüftelt und rantastet und das Ganze wie so einen Test eigentlich betrachtet. Das heißt, das sieht man einfach so daran, dass das natürlich erstmal ein kleines Format ist, ein kleines Haus ist sozusagen. Zwei weitere sind aber wohlgemerkt auch geplant. Und dass dort auch so ein bisschen auch klar ist, dass man sagt, hey, wir probieren noch unterschiedliche technologische Formate aus. Also manche sind einfach nur eine leichte Kulisse im Hintergrund. Da kann man ein Foto machen. Das war bei Bridgerton oder ist bei Bridgerton jetzt so zum Beispiel der Fall. Bei Wednesday kannst du dann schon die ganze Originalkulisse richtig anfassen, fühlen, erleben und so weiter. Und dann gibt es wiederum die Escape Rooms, die dann auch mit einzelnen Serien und Filmen natürlich irgendwie aufwendig verbunden sind. Das heißt, man merkt da so Unterschiede in der Art der Aufbereitung. Das andere ist auch, dass anders als im Disney-Park du jetzt nicht einmal Eintritt bezahlst und alles machen kannst, sondern auch die Erlebnisse an sich vor Ort nochmal einzeln vermarktet werden. Das heißt also, du kannst dort dann für $15 oder sowas halt Minigolf spielen und bezahlst dann sozusagen je nach Nutzung. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die Leute erstmal reinzulocken, dass sie nicht irgendwie einen hohen Aufwand haben und zahlst dann $40 und dann merkst du, hat sich nicht gelohnt, dann verbreitet sie und vermarktet sich so ein Produkt natürlich nicht, sondern sie gehen jetzt erstmal damit rein, wir müssen die Leute heranbekommen, dann können sie vor Ort entscheiden, was sie für welche Attraktion bezahlen, können auch wieder rausgehen, mehr oder weniger, ohne irgendwas bezahlt zu haben. Aber so lockst du die Leute natürlich erstmal in diesen Testzeitraum und in diesen Testballon eben so ein Stück weit rein. Das ist auch eine sehr gute und sehr schlaue Strategie, um so ein bisschen das Risiko am Anfang natürlich auch klein zu halten. Also auf jeden Fall spannender Punkt von Netflix hier. Und wie gesagt, Netflix macht auf Disney.
Die Marketing-Themen der Woche.
Und dort macht Lidl jetzt auf Sixt. Und warum ich das sage? Sixt, ja, die letzten Wochen und Monate hier ganz, ganz stark zu Gast und immer wieder aufgrund der gleichen Geschichte zu Gast. Weil Sixt es ja versteht, wie kaum eine andere Marke, unheimlich schnell zu reagieren und auch auf Internetphänomene, aber auch auf gesellschaftliche Happenings sozusagen zu reagieren und dann seine Marke und sein Produkt, natürlich Mietwagen, Verleih, aber auch teilweise jetzt Gebrauchtwagenverkauf und so weiter, damit natürlich zu verbinden mit diesen Happenings und auch mit den Internetphänomenen und Memes. Hatten wir zuletzt ja auch bei der Deutschen Bahn und ihrem Thema Bohrbahn hier dann auch dabei. Übrigens hat jetzt auch Sixt auch wieder reagiert auf das Thema Sarah Wagenknecht und ihren Rücktritt als Parteivorsitzende von der BSW. Aber da möchte ich jetzt auch gar nicht so viel drüber reden. Ich möchte über Lidl reden, weil die ja sich so ein bisschen die ähnliche Strategie überlegt haben wie Sixt, und zwar unheimlich schnell zu reagieren auf gewisse und vor allen Dingen auch Internetphänomene. Da gibt es dann einige Phänomene, die ich selber gar nicht so checke und auch gar nicht so tief reingehen konnte in diese Rabbit Hole, um euch das zu erklären. Aber der eine oder andere hat vielleicht so das Thema Pudding, glaube ich, mit Gabelessen letztens gesehen. Also mag sich vielleicht jemand angesprochen fühlen und auch versteht dann den ganzen Hintergrund dahinter. Aber da hat auch Lidl eben schon sehr schnell auf ein Phänomen reagiert, dadurch einen viralen Hit gesorgt, indem sie nämlich eine Out-of-Home-Kampagne für dieses Internetphänomen gemacht haben. Das heißt also, sie haben eine Sache aus dem Internet eben praktisch ins reale Leben, ähnlich wie Netflix übrigens auch, dann ins reale Leben in eine Out-of-Home-Kampagne überführt und daraus sozusagen ja versucht so ein bisschen ja diese Relevanz und diese Art der Schaffung von Mental Availability dann auch ins Offline-Geschäft zu überführen. Und viel fassbarer wird das Ganze, wenn ich euch die Geschichte von Opa Werner, der ist nämlich auch Internetphänomen, erzähle. Opa Werner ist bekannt von Instagram und TikTok und ist nach eigenen Angaben 88 Jahre alt und ist so ein bisschen der produzierte Matcha-Latte Tester in Deutschland. Und zwar hat er ist produziert nebenbei von einer Agentur, also er ist nicht ganz so super authentisch, wie man das in dem ersten Moment vielleicht denken würde, aber Oberwerner ist eben produziert von dieser Agentur mit dem Ziel, dass er praktisch durch Deutschland tourt und dann Matcha Lattes bei Starbucks und so weiter probiert mit der eigenen Punchline und der Value Proposition. Er probiert so lange Matcha Latte, bis ihm einer schmeckt. Und bisher, das was ich zumindest gesehen habe, hat ihm noch keiner geschmeckt. Im Gegenteil, er hat die echt zerrissen und das wurde auch sehr schön noch dargestellt, wie er zum Beispiel Starbucks einen probiert hat und dann, ja, also wirklich ganz, ganz toll. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie viel da von ihm selber kommt und wie viel da wirklich produziert und, sag ich mal, Text ist sozusagen, den er abspricht, aber wirklich sehr lustig, sehr, sehr humorvoll probiert er da diesen Matcha Latte immer wieder und ja, bewertet das Ganze dann auch sehr gut. Und ja, und dieses Internetphänomen, wie gesagt, nutzt jetzt Lidl, indem sie jetzt sagen, hey, Opa Werner kriegt von uns eine Art Matcha-Latte-Pulver, was man eben nutzen kann, um sich selber einen zu Hause zu kredenzen. Und da ist er sozusagen Testimonial und löst so ein bisschen ja fast auf, dass er vielleicht da möglicherweise einen gefunden hat, der ganz gut schmeckt. Und das Ganze ist natürlich auch mit dem entsprechenden Claim von Lidl. Lidl lohnt sich immer wieder auch aufgebaut. Das gilt übrigens für alle Internetphänomene, die sie in die Offline-Welt dann auch tragen, indem sie eben sagen, naja, Matcha Latte lohnt sich. Das sagt dann eben Opa Werner. Und der selber steht dann übrigens vor dem Out-of-Home Billboard, was in der Kölner Längstes oder an der Kölner Längstes Arena anscheinend steht, wo er dann sozusagen nochmal zeigt, ja, das ist mein ganz persönliches Plakat. Und was können wir daraus lernen? Erstens wieder Thema schnelles Marketing. Also Lidl reagiert auf ein Internetphänomen, bringt das in die Offline-Welt, schafft es dadurch natürlich wieder so ein bisschen Connection aufzubauen für jeden, der damit was anfangen kann, der das also dekodieren kann, der das Phänomen schon aus dem Internet kennt, kreiert sofort Sympathie und wie gesagt, diese Mental Availability. Ich denke in dem Moment natürlich an Lidl sofort, ich fange an so ein bisschen zu lachen, ich fühle mich angesprochen, ich fühle mich wie so ein Insider in dem Moment, weil ich das ja schon kenne und das ist immer eine gute Möglichkeit, sozusagen eine Art Club- und Community-Gefühl aufzubauen und das kann ich natürlich dann so ein bisschen eher an Lidl binden als auch an Aldi sozusagen. Also da ist ja eh der immer schwelende Kampf zwischen diesen beiden Marken. Und das andere, was wir aber unbedingt auch davon lernen sollten, wenn jetzt alle anderen sagen, hey, das mache ich auch, ich mache genauso einen auf Six, ich mache jetzt einen auf Lidl, nehme mir immer irgendwelche Internetphänomene und nutze die sofort. Das Entscheidende dabei ist, du musst einen bestehenden, funktionierenden Markenkern, eine Markenidentität oder eine Positionierung eben haben. Das heißt, du musst für etwas stehen. Allein zum Markenaufbau das zu nutzen, wird nicht funktionieren, weil es einfach viel zu kurzfristig und kurzzeitig wirkt und dementsprechend nicht dafür taugt, jetzt irgendwie deine Marke groß aufzubauen, sondern es eher so wirkt, dass es natürlich kurzfristig immer wieder diesen revitalisierenden Schub gibt, den ich übrigens letzte Woche auch schon bei Aldi hatte und eben mit Markus Rühl, dem Fitness-Influencer hatte oder dem ehemaligen Bodybuilder eben hatte, wo ich ja auch gesagt habe, ne, Aldi macht durch dieses Drücken der Preise dort nochmal deutlich, hey, Markus Rühl drückt das bei uns, wir sind natürlich der Discounter. Und Lidl macht es ein bisschen in die andere Richtung, dass sie eher ihre Eigenmarken zum Beispiel jetzt gerade über das Thema Matcha Latte eben stärken, aber trotzdem ähnliche Idee haben, dass sie sagen, Lidl lohnt sich discountertechnisch und sie nutzen eben ihren ganzen Markenkern, ihre Positionierung, ihre bestehende Markenidentität und bauen die oder revitalisieren die, inszenieren die sozusagen auf eine neue Art und Weise und schaffen es dadurch immer wieder neue Hirnregionen bei uns sozusagen zu aktivieren und uns immer konsequent daran zu erinnern, eben Lidl lohnt sich, geh da mal vorbei und eben wie gesagt, bau irgendeine Art von Bindung auf. Aber nochmal, das funktioniert nur, wenn du schon eine klare Identität hast und dann natürlich immer wieder diese kleinen Links-Rechts-Schwenker sozusagen machen kannst, um deine Marke immer wieder neu sozusagen oder konsequenter, besser gesagt, immer wieder konsequenter zu positionieren und zu etablieren und immer wieder die gleiche Botschaft einfach in andere Art und Weise auch zu bespielen. Das ist genauso wie Aldi letzte Woche oder vor 2 Wochen natürlich auch eine super Idee, wie das Lidl jetzt gerade macht. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema, nämlich McDonald's macht auf die Deutsche Bahn. Ja, warum denn? Haben die jetzt auch Anke Engelke angeschrieben oder beziehungsweise für sich genutzt? Naja, nicht ganz, aber sie haben sich schon auch so ein bisschen an so eine Art Reality-TV beziehungsweise Mockumentary aufgezogen, also ähnlich wie es die Deutsche Bahn jetzt gemacht hat, aber während es die Deutsche Bahn mit dem Stromberg-Regisseur gemacht hat, macht das McDonald's direkt mit Stromberg himself sozusagen. Warum? Weil, hatte ich auch vor 2 Wochen schon dabei, weil Stromberg jetzt ja am 4. Dezember wieder in die Kinos kommt, dort also sein Comeback feiert und das natürlich für Marken eine super Möglichkeit ist, sich in dem Zuge dieses Films, der wahrscheinlich auch ein Kassenschlager wird, sich in dem Zuge natürlich auch zu produzieren und sich selber auch zu aktivieren. Da gibt es dann die Möglichkeit für viele Marken, dass sie natürlich über Product Placement arbeiten oder Citroën zum Beispiel ist da so also ein bisschen auch der Mobility-Partner, wenn es um das Thema Öffnung geht etc. Also RAP ist zum Beispiel ein Product Placement anscheinend bei Stromberg selber. Aber es gibt auch 2, 3 Marken, die sehr groß sozusagen im Geschäft sind, wie zum Beispiel nochmal Lorenz Snacks, hatten wir auch vor 2 Wochen mit Crunch Chips Stackers dabei. aber Lorenz Snacks, die jetzt auch ihre Erdnussflips mit Hilfe von Stromberg zum Beispiel produzieren. Und das Interessante, ich bleibe mal ganz kurz bei Lorenz Snacks und den Erdnussflips. Erdnussflips sind tatsächlich, würde ich sagen, sehr stark mit der Marke verbunden. Und sie selber inszenieren sich und produzieren sich jetzt auch und positionieren sich jetzt auch als das Original der Erdnussflips. Und normalerweise bin ich von so einem Originalthema nicht unbedingt immer so angetan, weil ich es immer so ein bisschen so empfinde, als ob du nichts anderes zu erzählen hast sozusagen. Bei Lorenz Snacks und den Erdnussflips finde ich es aber echt ganz passend, weil sie es tatsächlich ganz gut besetzen können, dieses Thema Original, und natürlich dort auch wieder Hirnregionen ansprechen und uns daran erinnern, hey, kauf nicht von einer Eigenmarke oder irgendeine Copycat oder was auch immer, sondern kauf natürlich das Original, womit du aufgewachsen bist, was du vielleicht noch auf der Zunge hast und wo du sagst, naja, die schmecken wahrscheinlich auch am besten. Das heißt, da ist natürlich so ein bisschen so eine Ansprache von den Fans und von denen, die damit aufgewachsen sind, mal wieder auch an das Original zu denken. Ist mal eine gute Möglichkeit, vor allen Dingen auch dadurch, dass ihr natürlich mit Stromberg, dem Original, dem Papa sozusagen hier auch dann das Ganze auch zu verbinden und dadurch natürlich diese Originalitätskampagne dann auch so ein bisschen weiter zu spielen und auch entsprechend zu inszenieren. Jetzt aber zurück zu McDonald's, warum die eben auch auf Deutsche Bahn machen, weil Stromberg jetzt eben über 6 kleine sozusagen Clips oder kleine Clips, die sind teilweise, glaube ich, 2, 3, 4 Minuten lang, so ein bisschen dort als Testimonial sozusagen in dieser Fiktion kreiert wird. Das heißt, was will ich sagen? Stromberg zeigt, wie er zum Testimonial von McDonald's wird, mit allen natürlich Höhen und Tiefen. Das heißt, er ist irgendwie, er sieht sich da schon als Superstar und als Testimonial und toll, dass ihr den Papa geholt habt. McDonald's selber und auch zum Beispiel die Filialleiterin vor Ort ist da noch nicht so von angetan, ist eher ein bisschen skeptisch, ist natürlich auch aufgrund der Kameraführung und so weiter skeptisch. Also man sieht da schon diese typischen Stromberg-Momente, aber trotzdem ist sozusagen die Idee, naja, Stromberg wird hier, wie gesagt, zum Testimonial von McDonald's und bleibt da sozusagen in seiner Rolle drin. Und das erinnert dann schon so ein Stück weit an Anker Engelke und die Deutsche Bahn. Und das ist natürlich jetzt für McDonald's die gleiche Geschichte, dass sie sagen, auch wir müssen uns überlegen, wie schaffen wir es denn da relevant zu bleiben und möglichst stark sozusagen mithilfe von Stromberg da auch einfach im Gespräch zu bleiben. Also auch da so eine Art Internetphänomen oder ich sag mal natürlich auch gesellschaftliches Phänomen da auch zu nutzen und sich dadurch auch wieder gesellschaftlich zu verankern. Weil genau das Gleiche, wie bei, was bei Netflix gilt, nämlich so das Thema, wie schaffe ich es denn irgendwie, ja auch da sozusagen funktional abhängiger zu werden, funktional unabhängiger zu werden und emotional mich zu verankern. Ja, bei McDonald's geht es natürlich um den Kampf gegen Burger King und KFC und Co. oder auch gegen Subway. Und dort ist das natürlich eine Möglichkeit, ja auch dort die Community zu aktivieren, die Fans aufzubauen und sie daran zu erinnern, hey, McDonald's ist schon das Coolste. Und das kannst du natürlich gerade über solche Storytelling-Formate ganz gut auch machen. Das heißt, anders gesagt, jeder Stromberg-Fan hat jetzt vielleicht so eine leichte Nuance, so einen leichten Hang, vielleicht auch eher zu McDonald's erstmal zu gehen als zu Burger King, zum Beispiel nach dem Kinobesuch. Das andere, was wir auch noch ein bisschen daraus lernen können, ist, so Kurzzeit-Testimonials zu nutzen, weil Stromberg ist natürlich jetzt nicht irgendwie ein Riesentestimonial à la Boris Becker und Franz Beckenbauer, also so wie wir es früher alles mal gelernt haben sozusagen, sondern eher eine Kurzzeit-Testimonial. Das hat natürlich für Marken auch einen Vorteil, weil sie praktisch eher kurzfristig auf einen, ja, auf einen Meme setzen können, auf ein Phänomen setzen können, auf einen kurzfristigen Nährboden setzen können und gleichzeitig nicht das Risiko haben, dass irgendwas mit dieser Person dann auch passiert als Beispiel oder sie irgendwann vielleicht irgendwie out ist oder sowas oder irgendein Skandal passiert. Du bist also nur kurzzeitig gebunden, nämlich solange dieses Thema, auch der Film, wirklich relevant ist. Und das, wie gesagt, reduziert natürlich auf der einen Seite das Risiko, erhöht aber auch natürlich das Aktivierungspotenzial, weil in dem Moment natürlich dann eine ganz, ganz starke Relevanz entsteht. Und dementsprechend sehen wir da ja so ähnliche, sage ich mal, Vorgehensweise, wie gesagt, bei der Deutschen Bahn als auch bei McDonald's gerade.
Die Fundstücke der Woche.
Wie einmal von PayPal oder PayPal, ich nenne es irgendwie mal PayPal, müsste jetzt mit leben auf jeden Fall. Und PayPal versöhnt sich mit mir so ein bisschen, weil im Sommer habe ich sie ja stark für ihre Brandless Ad kritisiert, wo sie so das Thema, ne, so ein bisschen Cash is nicht mehr King eben sagen wollten, also sagen wollten, hey, online zahlen, digital zahlen, macht total viel Sinn, das aber brandless gemacht haben, mit der Idee, dass das natürlich ein Gesprächsformat wird oder so ein bisschen Talking Value kreiert. Habe ich damals sehr stark kritisiert, weil ich gesagt habe, es ist nicht dekodierbar und vor allen Dingen einfach viel zu schwer, gerade für die Zielgruppe, die da eigentlich angesprochen werden sollte, nämlich wahrscheinlich nicht die Digital Natives, dass die das irgendwie in irgendeiner Form interessiert und sie da irgendwie dann auch konvertiert werden. Jetzt macht es PayPal etwas anders. Jetzt geht es tatsächlich genau darum, natürlich irgendwie die Leute zu konvertieren zur Marke. Und das machen sie mit Hilfe erstens einer Nutzung des Nährbodens und zweitens mit der Nutzung einer klaren Funktion, die eine Stärke von PayPal vielleicht auch darstellt, nämlich die 30 Tage später Zahlenfunktion. Und die verbinden sie mit dem Nährboden Weihnachten, indem sie nämlich sagen, hey, du kannst jetzt etwas kaufen, und auch ein bisschen so ein Budget strapazieren etc., weil du musst erst in 30 Tagen zahlen. Also hast sozusagen jetzt nicht irgendwie Stress damit, habe ich genug Geld gerade auf dem Konto oder whatever dich da jetzt vielleicht gerade auch herausfordert, sondern ich kann so eine Art, ich sag mal, Rechnungskauf in der heutigen Zeit oft digital machen sozusagen. Und das kommunizieren sie jetzt ganz, ganz stark. Einmal über die Will Ferrell-Adaption der US-Kampagne natürlich. Das heißt, du siehst Will Ferrell jetzt auch in der Badewanne sitzen und wie er nämlich gerade auch Weihnachtsgeschenke kauft und nicht gestört werden möchte und dann aber auch erst in 30 Tagen zahlt. Aber du siehst es aber auch out of form auf einigen Plakatmotiven und Kampagnen, wo natürlich jetzt die Brand drauf ist. Das ist natürlich jetzt keine Brandless-Kampagne, sondern da steht schon relativ dick PayPal drauf und auch alle anderen Stilelemente, also wie zum Beispiel neue Farbe und auch nur die Typo, werden dort auch stärker genutzt. Und das Interessante dabei ist auch, dass PayPal auch im Text ganz, ganz unkodiert bleibt, also sehr klar und sehr fokussiert genau das sagt, was sie eigentlich auch sagen wollen, nämlich wie zum Beispiel, dass du siehst so einen Staubsauger umgebrandet und da steht dann jetzt auf die Schwiegereltern vorbereiten, in 30 Tagen bezahlen. Da geht es natürlich um Weihnachten, ja, putz deine Wohnung, dein Haus und so weiter für die Schwiegereltern und du musst dich glücklicherweise erst in 30 Tagen darum kümmern, wie das Ganze dann abgebucht wird sozusagen. Oder auch jetzt Nachbarn übertrumpfen mit zum Beispiel deiner Weihnachtsdeko und die Weihnachtsdeko musst du auch erst in 30 Tagen zahlen. Und da merkt man jetzt schon, wie gesagt, erstens, die Brand ist klar fokussiert dabei. Zweitens, PayPal macht hier eine ganz einfache Didaktik, eine einfache Methodik, die sie mitbringen, nämlich, dass sie sagen, du kannst jetzt etwas tun und kannst das eben mit Hilfe unserer Funktion tun. Also unsere Funktion hilft dir dabei. Und das ist natürlich eine ganz, ganz einfache Kampagnenmechanik, die unheimlich gelernt ist, aber die aus meiner Sicht immer wieder auch einfach am effektivsten ist, um eben direkt deine Marke da deutlich zu machen, zu platzieren und sie auch zum Ausprobieren zu bringen, also die Konsumentinnen und Konsumenten. Und von daher ganz, ganz einfache Mechanik, für mich viel, viel wirkungsvoller und auch relevanter, nachvollziehbarer als die Brandless Ad in dem Sinne. Und dementsprechend, wie auch PayPal, haben sich so ein bisschen versöhnt mit mir. Dann ganz kurz noch zu Scalable Capital. Die haben natürlich jetzt Trade Republic ebenfalls kopiert oder also haben eigentlich beide gleichzeitig bekannt gegeben, vor einigen Monaten schon, dass sowohl Trade Republic als auch Scalable Capital ganz stark natürlich auf Kinder, sozusagen auf die Generation danach setzen, natürlich dabei die Eltern ansprechen, also Kinder dürfen sie nicht ansprechen, aber die Eltern ansprechen, doch für Depots für die Kinder zu sorgen. Das heißt also da schon so ein bisschen vorzusorgen. Und das hat Trade Republic jetzt schon im Sommer eben kommuniziert, auch mit einigen Influencern, wo sie deutlich gemacht haben, es gibt jetzt Kinderdepots, wo du eben sparen kannst und sozusagen für den ersten finanziellen Schub im Erwachsenenalter da sorgen kannst. Und genau das Gleiche macht jetzt Scalable auch, haben sie schon vor 6 Monaten bekannt gegeben. Da hat sich das Ganze etwas verzögert. Jetzt kommen sie aber auch mit ihrer Kampagne raus. Und die ist typisch Scalable Capital, natürlich sehr lustig, sehr kurz, sehr prägnant, was die Worte angeht, aber trotzdem auch dort eine sehr deutliche Mechanik dabei, nämlich über einen lustigen Spruch, einen lustigen Text sozusagen Aufmerksamkeit zu kreieren, aber gleichzeitig zu sagen, hey, wir haben jetzt das Kinderdepot. Also ähnliche Mechanik, ja, nicht nur um den heißen Brei rumreden, irgendwie ganz, ganz tolle Sachen inszenieren und irgendwie ganz kreativ sein, sondern dieses Ding muss abverkaufen, es muss konvertieren. Nochmal mit der einfachen Mechanik Aufmerksamkeit kreiert über den Text, über die Copy und dann gleichzeitig das Produkt, nämlich das Scalable Capital Kinderdepot, dadurch auch mit vermarktet. Und das Schöne ist, ich möchte mal ein paar von den lustigen Sprüchen hier raushauen, wie zum Beispiel heute mal wieder mit den Kindern anlegen, das steht dann da drauf auf der Copy, oder Vater statt Vater Staat oder auch Klein, aber Depot. Also ich glaube, das funktioniert, selbst wenn ich spreche, aber wird natürlich sehr, sehr gut funktionieren aus meiner Sicht auch, weil natürlich Scalable ganz, ganz stark sich nah oder konsistent bei ihrer Marke bleibt. Wie gesagt, immer Fokus auf die Copy. Alle Distinctive Brand Assets sind dabei, also alle Stilelemente sind erkennbar. Also sofortige Ansprache und auch Vermittlung dessen, wer da eigentlich ist, als Beispiel. Und eben das Produkt, worum es geht, nämlich irgendwie Kinderdepots, ist auch direkt darunter, relativ klein wohlgemerkt, aber relativ direkt darunter auch vermittelt. Das heißt also, du schaffst es dadurch vielleicht auch im Optimalfall, auch das Produkt natürlich auch nutzbar zu machen oder dafür zu werben. Schön, dass sie das nicht irgendwie weggelassen haben, aber es wäre der Klassiker gewesen, so ein bisschen wie bei PayPal vor auch. Wir erzählen, wir machen darauf aufmerksam, aber wir erzählen eigentlich nicht genau, warum. Und dementsprechend, könnt ihr wieder mit der Folge einiges anfangen, glaube ich. Ob ihr zu McDonald's geht oder ob ihr Scalable Capital ausprobiert oder was hatte ich noch alles dabei? Keine Ahnung, Lidl natürlich und Matcha Latte. Das wäre doch vielleicht eine schöne Geschichte fürs Wochenende. Überlegt euch in dem Sinne ein schönes Wochenende, einen guten Start in nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.